Konjunktur AD. Es lebe das Breitbandkabel des fröhlichen Krisenmanagements.
Wie das Kaninchen auf die Schlange schauen derzeit die Politiker, Gewerkschafter und die veröffentlichte Meinung auf die Konjunkturdaten der Weltwirtschaft. Prognostiker werden je nach Couleur zu Gurus oder Scharlatanen. Erst recht virtuell verlaufen die veröffentlichten Diskussionen über das zwickelinische Papier zum Bündnis für Arbeit zwischen Kapital und Gewerkschaften.
Die Vorgaben sind klar. Zuerst kommt die Konjunktur und dann die Menschen mit ihrer funktionierenden Leistungskraft für den Markt. An dieser Stelle soll zuerst jener historische Ökonom zitiert werden, dem niemals auch nur annähernd gelungen war, die konkrete ökonomische Entwicklung vorherzusagen, obwohl seine Analyse des Kapitalismus auch heute noch zum Besten zählt, was auf dem Markt ist. Es ist der olle Karl Marx, der 1857 seine wieder einmal falschen Krisenvorhersagen dadurch zu entschuldigen versuchte, dass der Ökonomist, vergleichbar mit dem heutigen Handelsblatt,
vom letzten Sonntagabend erklärt, die Endmonate von 1853, das ganze Jahr 1854 und schließlich die plötzlichen Veränderungen von 1856 haben Europa immer nur die Rettung um Haaresbreite vom drohenden Krach gebracht.
Die heutigen Panikszenarien sind von ebensolcher Form. Der 9. Nachkriegszyklus der bundesrepublikanischen Wirtschaft, der 1993 einsetzte, wird von Heiner Flassbeck vom Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung wie folgt kommentiert.
Die schwächste Konjunkturerholung aller Zeiten.
Nach knapp 3% realem Wachstum 1994 halbierte sich dieser Wert 1995. Wenn daher 1996 noch Schlimmeres ausbleibt, wird Theo Weigel am 31. Dezember 96 sein breites Grinsen weiter aufsetzen können und so erfolgreich weitermachen wie bislang. Es handelt sich nicht um ein Zusammenbruchsszenario, sondern um ein Umbauszenario. Gelder werden benötigt für neue Technologien und nicht zur Erhöhung der Löhne weltweit. Es werden nicht alte Industrien menschengerecht modernisiert, sondern zerstört.
Deutlich erkennbar wird dies an den welken Landschaften im Osten. Aber nicht nur dort. So läuft der Bauboom aus, die Deindustrialisierung setzt sich fort, die der Nürnberger Anstalt aufgezwungenen Sparmaßnahmen tragen auch hier bei zum Anstieg der Erwerbslosenzahlen.
Die offiziellen Arbeitskräfteverwalter sehen die 4 Millionen bei den Arbeitslosen in greifbarer Nähe. Rückläufig wird die Zahl der Erwerbstätigen auf alle Fälle sein. Dagegen stehen gerade einmal 14% der Unternehmen, die im Jahr 1996 zusätzliche Einstellungen vornehmen wollen. Fest in Planung ist dagegen der Stellenabbau bei 32% der Unternehmen im Westen und im Osten bei 22%.
Es modert die Sumpfblüte im Gründerboom. In den Krisenjahren 1992-93 gab es nur ca. 15.000 Leiden in der BRD. Für 1996 allerdings werden weitere 25.000 erwartet. So viel zu den Meldungen in der heutigen Taz, wonach Helmut Kohl das vordringlichste Krisenbekämpfungsmittel darin sieht, eine breite Welle von Existenzgründungen in Gang zu setzen.
Aber wohin fließen die Gelder?
Dass die Bundesbank gleich gar nichts Spektakuläres an der wirtschaftlichen Lage erkennen kann, ist wohl wahr. Gehört sie, wie viele andere Multiunternehmen, doch mit der Steigerung ihrer Gewinne von ca. 43% nach Steuern zu denen, die nur zu den großen Absahnern der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung gezählt werden müssen. Und wie heißt es so schön bei Emile Zola, dass nichts so viel Gewinn wie gestohlenes Geld bringt.
Aktualisierend muss es heute heißen, nichts bringt so viel Profit wie unversteuertes Geld. Und so ist es auch so, dass die Steuereinnahmen aus Unternehmen und Vermögen in der BRD auf einem Rekordtiefstand angelangt sind. Damit nicht genug. Die Unternehmenssteuern werden weiter gesenkt und die Abgabenbelastung der arbeitenden Menschen weiter erhöht. Und da kommt das zwickelinische Bündnis für Arbeit gerade recht, dieser Entwicklung das notwendige ideologische Stützkorsett zu verpassen. Denn es wird weder mehr Arbeitsplätze noch eine gerechtere Verteilung des Erwirtschafteten bringen.
Die Regierenden und die Scheinoppositionellen finden das Bündnis der Arbeit gut. Aber bitte ohne Kosten für den Staat. Die notwendigen Sozialstaatsumbauten müssen da außen vor bleiben. Da lassen die Unternehmen und ihre institutionalisierten Vertretungen sich nicht lumpen. Sie fordern nicht mehr nur den Umbau des Sozialstaats, sondern des gesamten sozialstaatlichen Prinzips. Das heißt, zurück zum Nachtwächterstaat bei Beibehaltung und Förderung der marktgerechten Infrastrukturen des Standortes Deutschland. Und die Dritten im Bunde, die bundesrepublikanischen Gewerkschaften, meinen nichts Eiligeres beisteuern zu müssen als eine schon in den 70er Jahren gescheiterte Neuauflage einer konzertierten Aktion zwischen Staat, Unternehmen und Gewerkschaften. Heute geht es nur noch um nationalen Zusammenschluss aller am Prozess beteiligten Wirtschaftssubjekte.
Dies hat nicht mehr und nicht weniger zu bedeuten, als dass die, die viel haben, noch mehr bekommen. Mit einer Neuerung allerdings, dass nämlich die anderen und die aus der Entwicklung herausgefallenen Menschen nicht mehr länger dem Staat auf der Tasche liegen dürfen, sondern dass man sie hereinnimmt in den Arbeitsmarkt und von ihnen verlangt, jetzt endlich auch ihren Anteil an den Kosten beizusteuern. Sprich, sie bekommen ihr Glück nun selbst in die Hände gelegt und dürfen sich dort nun verdingen, wo ein paar Krümel abfallen, ganz frank und frei, wie es die Ideologie des Neoliberalismus verspricht.
Da fallen uns zumal der Tag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar sich zum 77. Mal gejährt hatte, nur jene Worte von Rosa Luxemburg ein, die ausdrücklich und auch für heute noch gültig festhalten, dass die Grenzen nicht zwischen den Völkern verlaufen, sondern zwischen oben und unten.